Ich möchte alle begrüßen, auch die Gäste heute Abend. Für die, die mich nicht kennen, das Erste, ich bin Hans-Peter. Schön, dass ihr da seid. Und ich bin die Woche hier zum Unterricht in der Bibelschule. Ich trinke ab und zu ein bisschen einen Tee, das ist aber nicht mein Hobby. Aber ich habe also ein bisschen mit den Stimmbändern, ein bisschen ein Problem die Woche. Und so muss ich ein bisschen trinken zwischendurch. Sonst fehlt es mir dann. Das Thema für die ganze Woche ist das Leben, die Wahrheit ins Leben umsetzen, oder mit anderen Worten, wie funktioniert das Christenleben im Alltag? Und da haben wir verschiedene Themen angeschaut. Heute Morgen haben wir mal geschaut, was es bedeutet, aus der Gnade zu leben. Nicht nur aus der Gnade gerettet zu werden, sondern aus Gnade zu leben auch. Und diesen Abend möchte ich mich jetzt konzentrieren auf ein Thema, das fast wie ein Gegenüber aussieht, und zwar Gottesfurcht. Wie kann ich leben mit einer Gottesfurcht? Wie kann man Gott fürchten und lieben? Es scheint oft ein Widerspruch. Nächste Woche beginne ich zu Hause in Österreich mit einer Abendbibelschule für Einheimische. Und da habe ich das Thema: Ist Gott gnädig oder muss man Gott fürchten? Und es scheint, es geht nur entweder oder in unserem normalen Verständnis. Und so möchte ich heute Abend auf dieses Thema ein bisschen eingehen. Und bevor wir das tun, möchte ich noch beten und Gott danken für die Zeit. Lieber Vater, vor dir wollen wir kommen und bekennen, dass wir dich so nötig haben. Ja, wir brauchen dich, nicht nur um errettet zu werden, sondern um ein Leben mit dir zu leben. Wir leben aus der Gnade und wir leben, indem wir lernen, dich zu lieben und zu fürchten. Herr, offenbare uns durch deinen Heiligen Geist, was es bedeutet, und lass uns deine Liebe und Furcht recht erkennen, so wie du es gemeint hast. Sei du wiederum unser Lehrer. In Jesu Namen bete ich. Amen. Alle von uns hören wahrscheinlich regelmäßig Predigten, wenn wir in die Kirche gehen oder so, über Liebe und Gnade. Und das ist auch gut so. Aber wir hören relativ wenig darüber, dass wir Gott fürchten sollen. Muss man Gott fürchten, wenn er doch gnädig ist? Und ich habe einen Psalm gefunden, Psalm 33, Vers 18. Auch für meine Vorträge, die ich zu Hause machen werde. Nämlich, da stehen beide Dinge, Furcht und Gnade, im selben Satz. Psalm 33 und Vers 18 lesen wir: Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die Gott fürchten, die auf seine Gnade harren. Der Psalmist spricht über die Furcht Gottes und über die Gnade Gottes im selben Atemzug. Auch heute, bei uns sagt man zum Beispiel, man zeigt auf jemanden und sagt, das ist ein gottesfürchtiger Mann. Und wenn ich aber sage, das ist ein gottesfürchtiger Mann, sage ich nicht, der Mann hat Angst vor Gott, der läuft immer vor Gott davon. Sondern wenn ich sage, das ist ein gottesfürchtiger Mann, dann sage ich, dieser Mann hat Vertrauen in Gott. Also wird dieses Wort Furcht auch in unserem Umgang so gebraucht. Nun, warum sollten wir Gott fürchten? Ich gebe euch ein paar Punkte heute Abend. Der erste Punkt ist der: Die Bibel fordert uns auf, Gott zu fürchten, von der ersten bis zur letzten Seite. Es steht überall in der Bibel. Ich könnte euch jetzt Dutzende Bibelverse geben, aber ich sage es nur kurz ein paar. Psalm 110, Vers 11. Da liest du im Prinzip: Willst du Weisheit, dann fürchte Gott. Psalm 103, Vers 13. Willst du, dass Gott barmherzig mit dir ist, dann fürchte Gott. Sprüche 10, Vers 27. Willst du ein langes Leben haben, dann fürchte Gott. Sprüche 14, Vers 26. Möchtest du, dass deine Kinder unter dem Schutz Gottes stehen, dann fürchte Gott. Sprüche 14, Vers 27. Möchtest du die Quelle deines Lebens kennen, dann fürchte Gott. Und so weiter. Ich könnte euch noch Dutzende aufzählen. Aber du kannst in deiner Konkordanz selber nachlesen über die Furcht Gottes. Gott selber fordert die Menschen in der Bibel und heute auf, ihn zu fürchten, in der Gottesfurcht zu leben. Wir lesen von Mose. Als Mose vor dem brennenden Dornenbusch stand, fürchtete er sich, Gott anzuschauen. Das lesen wir im zweiten Buch Mose. Als Jesaja, im Jesaja Kapitel 6, eine Vision von Gott hatte, erschrak er und sagte, wehe mir, denn ich bin verloren. Das war seine Reaktion, als er Gott sah. Im Buch Daniel kannst du nachlesen, Daniel zitterte, als Gott mit ihm redete. Als Petrus Jesus sah, sagte Petrus zum ersten Mal, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe nichts zu tun mit dir. Oft die Menschen, wie reagierten sie, als Jesus Dämonen austrieb und Kranke heilte? Wir lesen, sie fürchteten sich in den Evangelien sehr oft. Als Jesus mit seinen drei Jüngern und mit Mose und mit Elia am Berg der Verklärung war, da hörte er eine Stimme des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und dann lesen wir, die Jünger fielen auf den Boden und fürchteten sich sehr. In der Apostelgeschichte 9, Vers 31 lesen wir, die ersten Christengemeinden, die ersten Christen wandelten in der Furcht des Herrn. Und als Johannes im Buch der Offenbarung Jesus sah, fiel er zu seinen Füßen wie tot. Nur ein paar Beispiele über Menschen, die diese Gottesfurcht erlebten. Warum ist es so wichtig, Gott zu fürchten? Weil es ein Gebot ist von Gott an Menschen. Schlagt auf Prediger Kapitel 12. Prediger, das ist nach den Sprüchen, heißt auch Kohelet, kommt drauf an, welche Bibel du hast. Kohelet oder Prediger, im Englischen Ekklesiastes. Da sagt der Prediger im Kapitel 12, Vers 13, er macht eine Zusammenfassung über alles, was er geschrieben hat und sagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Das ist Prediger Kapitel 12, Vers 13. Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 und 7 lesen wir, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Es ist ein Gebot Gottes, ihn zu fürchten und zu lieben. Und da möchte ich etwas dazu sagen. Wenn Gott ein Gebot gibt, dann ist es wichtig, es zu beachten. Warum? Seht ihr, in unserem Universum gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, über die wir nicht hinaus können. Zum Beispiel, es gibt mathematische Gesetze. 2 und 2 ist 4. Das ist in Österreich so, in Deutschland, in Indien, Australien, überall. Du kannst dich jetzt verrechnen. Es kann sein, dass du dich verrechnest und rechnest 2 und 2 ist 5. Aber es wird deshalb nicht 5. Es bleibt trotzdem 4. Du kannst dich auch entschließen, du willst nicht, dass 2 und 2 4 ist. Du willst, dass 2 und 2 7 ist. Deswegen bleibt 2 und 2 trotzdem 4. Es ist ein mathematisches Gesetz. Es gibt auch physikalische Gesetze, die immer funktionieren. Zum Beispiel, eins ist das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich dieses Hustenbonbon fallen lasse, wenn ich es loslasse, ich weiß genau, in welche Richtung es fällt. Es fällt nach unten. Das ist immer so. Das hat mit dem Gesetz der Schwerkraft zu tun. Da habe ich übrigens vor kurzem, ich lese euch das vor, das hat mir gefallen, ist ein Unfallbericht von einem Maurer in Australien. Und er musste den Unfallhergang beschreiben für die Krankenkasse, damit sie bezahlt. Und er schrieb, sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits unter Paragraph 3 beschrieben, ist die Unfallursache auf unzureichende Planung zurückzuführen. In Sektion 4 des Unfallberichts möchte ich Ihnen nun die von Ihnen geforderten Informationen über den Unfallhergang berichten. Ich bin Maurer von Beruf. Am Unfallstag arbeitete ich alleine im 6. Stock eines Gebäudes. Nach Beendigung der Arbeit blieben mir einige Ziegel übrig, welche, wie wir im Nachhinein feststellten, etwas mehr als 250 Kilogramm wogen. Anstatt sie über die Stiegen hinunterzutragen, entschied ich mich, sie auf dem Seilzug auf einer Palette hinunterzulassen. Nachdem ich das Seil auf dem Erdgeschoss Höhe fixierte, lud ich die Ziegel auf die Palette, welche auf der Höhe vom 6. Stock am anderen Seilende befestigt war. Danach löste ich das Seil im Erdgeschoss und, damit die Ziegel nicht zu schnell herunterkamen, hielt ich das Ende des anderen Seils mit meinen Händen. In Sektion 7 des Unfallberichts ersehen Sie, dass ich 65 Kilogramm wiege. Als mich das Seil dann so plötzlich nach oben riss, war ich so schockiert, dass ich vergaß, das Seil loszulassen. Ich muss nicht dazu sagen, dass ich nun mit hoher Geschwindigkeit an der Mauer des Gebäudes nach oben unterwegs war. Etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Ziegelpalette, die nun mit gleich hoher Geschwindigkeit nach unten unterwegs war. Dieses Aufeinandertreffen erklärt die Schädelfraktur, das gebrochene Schlüsselbein, wie es in Sektion 2 des Unfallsberichts zu lesen ist. Nach diesem Aufeinandertreffen, welches mich nur kurz verlangsamte, ging es wieder mit hoher Geschwindigkeit in Richtung 6. Stock. Meine Finger waren inzwischen so im Seil verkrampft, und als ich oben ankam und bei Bewusstsein war, hielt ich am Seil fest, obwohl ich Schmerz verspürte. Etwa zur selben Zeit schlug die Ziegelplatte auf Erdschussgehöhe auf den Boden und die Ziegel durchbrachen den Palettenboden. Nachdem nun das Gewicht der Ziegel nicht mehr vorhanden war, wog die Aufhängung am anderen Seilende nur mehr etwa 10 Kilogramm. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich 65 Kilogramm wiege. Wie Sie sich vorstellen können, ging es nun mit hoher Geschwindigkeit wieder nach unten. Und etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Palettenaufhängung, die aus Gusseisen gefertigt war. Das erklärt die beiden zertrümmerten Fersen, den Blasenriss und die herausgerissenen Zähne. Dieser Zusammenstoß war auch das Ende meiner Glückssträhne. Meine Hände immer noch am Seil, fuhr ich mit hoher Geschwindigkeit weiter nach unten und landete auf dem Ziegelhaufen. Das erklärt die zwei gebrochenen Wirbel. Es tut mir leid, Ihnen berichten zu müssen, dass ich, auf den Ziegel liegend, mein Bewusstsein verlor und das Seil losließ. So sah ich nur noch kurz, wie die Palettenaufhängung aus Eisen mit hoher Geschwindigkeit von oben auf mich zukam. Das erklärt die zwei zertrümmerten Oberschenkel. Ich hoffe, Ihnen damit eine ausreichende Erklärung des Unfallhergangs und der damit verbundenen Verletzungen geben zu haben. Mit herzlichen Grüßen, Mike Pesci. Das ist ja ganz witzig geworden. Aber es erklärt, die Schwerkraft funktioniert. Das ist der ganze Punkt der Geschichte. Es gibt physikalische Gesetze, mathematische, und jetzt ist eine Frage. Gibt es auch absolute moralische Gesetze, die in diesem Universum festgelegt sind? Nicht Gesetze, die irgendjemand erfunden hat, sondern Gesetzmäßigkeiten, die jeder Mensch eigentlich weiß. Die Bibel sagt dazu Folgendes, im Römer Kapitel 2, zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus, im Römer 2, Vers 14 und 15, schreibt er, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihr Herz geschrieben ist, indem ihr Gewissen ihr Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Seht ihr, die Bibel sagt, dass es von Natur aus moralische Gesetze gibt, die festgelegt sind. Und wenn wir sie nicht beachten, dann verletzen wir uns immer selbst. Das ist der Schlüssel. Und alle moralischen Gesetze, die wir haben, beginnen mit der Furcht Gottes. Was geschieht, wenn eine Gesellschaft, ein Land die Furcht Gottes verloren hat? Das können wir heute bei uns beobachten, was geschieht. Nämlich, wenn keine Furcht Gottes mehr da ist, entsteht eine extreme Werteverschiebung. Es ist zum Beispiel heute viel leichter in unserer Gesellschaft, ein ungeborenes Kind zu töten, als einen Baum zu fällen. Ich musste bei mir, wir haben auch so ein Zentrum wie hier am Dauernhof, einen Baum fällen, weil wir ein neues Gebäude gebaut haben. Um diesen Baum zu fällen, kamen 6 Leute, offizielle, Bürgermeister, der vom Naturschutz und so weiter, 6. Ich brauchte eine Bewilligung und 2 Sitzungen. Wenn du ein Kind abtreiben willst, brauchst du niemand mehr fragen, nicht mal die Eltern. Gehst einfach. Das nennt man Werteverschiebung. Herumschlafen und freier Sex wird heute nicht nur akzeptiert, sondern propagiert. Es ist auch so, die Bibel zum Beispiel sagt, Ehre Vater und Mutter, Respekt vor Eltern und älteren Menschen. Das existiert heute kaum mehr. Die Bibel sagt auch, du sollst nicht stehlen. Aber wenn du heute ehrlich bist, wenn du all deine Steuern bezahlst, wirst du als dumm angesehen. Und die Frage ist, warum ist das so? Und die Antwort ist relativ einfach. Es ist keine Furcht Gottes mehr da. Darum ist es so. Und letztlich werden wir uns selbst dabei verletzen. So wie mit der Schwerkraft. Und darum möchte ich heute Abend ein paar Takte sagen zur Furcht Gottes. Und ein Vers, den wir für den Anfang nehmen, ist Psalm 34, Vers 12. Da sagt der Psalmist so wunderschön, kommt ihr Söhne und auch ihr Töchter heute Abend, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Warum muss man die Furcht des Herrn lehren? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir sie nicht haben. Der natürliche Mensch hat keine Furcht vor Gott. Darum sagt er, ich will sie euch lehren. Nun, was ist die Furcht Gottes? Die Furcht Gottes beinhaltet sowohl eine ernste Dimension als auch eine sehr tröstliche. Ich möchte zuerst auf die ernstliche Dimension schauen und dann auf die tröstliche. Nämlich, gehen wir zur ernstlichen. Wir brauchen vor Gott eine wirkliche Ehrfurcht, weil er ist absolut gerecht. Seht ihr? Ein Gott, der gleichgültig gegenüber Sünde wäre, gegen Ungerechtigkeit wäre, das wäre kein Gott. Ein Gott, der nur zuschaut, teilnahmslos, wenn Frauen vergewaltigt oder Kinder missbraucht werden und es ihm nichts ausmacht, das ist ein armseliger, das ist ein pathetischer Gott. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Psalm 7, Vers 12 lesen wir, Gott ist ein strafender Gott jeden Tag. Jesaja Kapitel 66 lesen wir, wir zittern vor dem Wort Gottes. Wann haben wir zum letzten Mal gezittert vor dem Wort Gottes? Und im Hesekiel, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mal auf, Hesekiel Kapitel 7, ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen. Ihr werdet jetzt sehen, indem ich diesen Text vorlese, das wird nicht jedem wohl sein. Wisst ihr warum? weil diese Texte heute gemieden werden. Die werden nicht mehr gelesen. Aber ich möchte ihn lesen. Hesekiel Kapitel 7, von Vers 1 an. Und das Wort des Herrn geschah so zu mir. Und du Menschensohn, Gott spricht zu Hesekiel, sage, so spricht der Herr, Herr zum Land Israel. Ein Ende kommt, es kommt. Das Ende über die vier Ecken des Landes, jetzt kommt das Ende über dich. Und ich lasse meinen Zorn gegen dich los und richte dich nach deinen Wegen. Und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben, sondern deine Wege will ich über dich bringen und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So spricht der Herr, Herr, Unheil über Unheil, siehe, es kommt. Ein Ende kommt, es kommt das Ende, es erwacht gegen dich, siehe, es kommt. Es kommt die Wende über dich, Bewohner des Landes, es kommt die Zeit, nahe ist der Tag, Bestürzung und nicht Jauchzen auf den Bergen. Jetzt werde ich bald meinen Grimm über dich ausgießen und vollende meinen Zorn an dir und richte dich nach deinen Wegen, und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Und ich werde deinetwegen nicht betrübt sein, ich werde kein Mitleid haben. Nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen, und deine Gräuel sollten sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, einer bin, der schlägt. Das ist ein Name Gottes, nämlich Jehova Makke, ein Gott, der schlägt. Wir haben im Alten Testament viele Namen für Gott, sehr viele. Ein Name zum Beispiel ist Jehova Jireh, der Gott, der uns versorgt. Ein anderer ist Jehova Shalom, Gott ist unser Friede. Ein anderer ist Jehova Roi, Gott ist unser Hirte, Psalm 23. Aber Gott wird auch beschrieben als Jehova Makke, der Gott, der uns schlägt. Gott ist zornig über Sünde, weil sie all das, was er liebt, zerstört. Zum Beispiel, nur damit man das versteht, wenn es dir egal ist, dass ein Drogendealer deine Teenage-Tochter verführt, missbraucht und zur Drogenabhängigkeit führt, wenn dir das egal ist, bist du kein liebender Vater, sondern ein gleichgültiger Vater. Die Liebe zu deiner Tochter bewirkt, dass du zornig bist über diesen Drogendealer. Das ist Liebe. Und Gott ist kein gleichgültiger, sondern ein liebender Gott. Und darum ist er zornig. Und wisst ihr, und jetzt kommt das Unglaubliche. Und das ist das Gewaltige, das ist die Gnade. Gott in seinem Zorn über Sünde schlägt nicht dich und mich, sondern er hat seinen Sohn geschlagen. Und zwar ans Kreuz. Und darum lesen wir im Jesaja Kapitel 53, Vers 4 und 5, durch seine Wunden sind wir geheilt. Christus wurde für die Sünde geschlagen, über die Gott so zornig ist, damit du und ich freigehen können. Sieh, das ist gewaltig an der Gnade. Erst wenn man den Zorn Gottes versteht, fängt man an, die Gnade zu schätzen und das, was Christus für mich getan hat. Darum ist Jesus Christus das einzige Gnadenangebot Gottes an Menschen. Es gibt kein zweites Kreuz auf dieser Erde. Es gibt nur eins. Es gibt nirgends sonst Vergebung auf dieser Welt, als nur bei dem, der dafür bezahlt hat. Und darum möchte ich alle Menschen auffordern, dieses Angebot nicht abzuschlagen. Wir lesen im Sprüche Kapitel 1, habe ich gerade vorgestern entdeckt, beziehungsweise ein Mitarbeiter von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sprüche Kapitel 1 lesen wir im Vers 29, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt haben, sie meine Mahnungen verschmäht haben. Darum sollen sie essen von der Frucht ihres Weges und von ihren eigenen Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr des Einfältigen tötet ihn und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Wir dürfen dieses Angebot nicht ablehnen. Denn sonst, und das Neue Testament formuliert es eigentlich sehr scharf, Hebräer Kapitel 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch das steht in der Bibel. Weil Gott ist nicht nur Retter, Gott ist auch Richter. In unserem Glaubensbekenntnis, das die meisten Christen jeden Sonntag sprechen, sprechen wir, wann immer wir es sagen, er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kommen, zu richten. Und sowohl das Alte als auch das Neue Testament unterscheidet ganz klar zwischen Geretteten und Verlorenen. Zwischen Menschen, die das Angebot Gottes annehmen und jenen, die es ablehnen. Zwischen Himmel und Hölle. Man hört heute sehr wenig Predigten über die Furcht, über die Heiligkeit, über den Zorn und das Gericht Gottes. Ich habe kürzlich gelesen, in früheren Generationen hatten Menschen Angst vor der Hölle und dem Gericht. Heute haben Pfarrer und Prediger Angst, über Hölle und Gericht zu reden. Und ein Bibelschüler kürzlich aus Afrika am Bodenseehof, der kam zu mir und hat gesagt, in Afrika sprechen wir noch ganz klar über Gericht und auch über die Hölle. Ich verstehe nicht, warum ihr hier nicht normal darüber redet. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ihr Gott nicht mehr fürchtet. Ich glaube, er hat recht. Natürlich, ich muss eins einschieben, es gibt gute Gründe, warum heute über Furcht Gottes, über Gericht und Hölle nicht mehr gepredigt wird. Das hat schon gute Gründe. Weil früher, im Mittelalter war es natürlich extrem, mit diesen Predigten über Feuer, Hölle und Gericht Menschen nur Angst gemacht wurde und Menschen kontrolliert wurden. Kürzlich einen Film gesehen, wie über die Hexenverbrennung im Mittelalter, das war ja ein Wahnsinn, alles mit dem Wort Gottes. Und mit Predigten von einer falschen Furcht Gott hat man Menschen manipuliert und übrigens auch heute noch. Und darum kann ich das durchaus verstehen, wenn sich jemand davon distanziert. Aber wisst ihr, es ist schade, wenn wir es nicht mehr tun und aus einem Grund. Und zwar, die meisten Christen wissen nicht, was sie anfangen mit der Furcht Gottes, aus einem einfachen Grund, es wird nicht mehr gelehrt. Der Mensch hat kein Konzept mehr dafür. Nicht Christen schon gar nicht und auch viele Christen nicht mehr. Aber zurück, was ist Furcht Gottes? Wie kann man das verstehen? Wie kann ich Gott lieben und fürchten zur selben Zeit? Etwas, das mir sehr geholfen hat, war die Bücher von C.S. Lewis über seine Narnia-Geschichten. Wie viele von euch haben die gelesen? Die Narnia-Geschichten, ich kann die nur empfehlen. Das ist eine super Lektüre. Auch zum Vorlesen für Kinder, so ab 10 Jahre. Ganz wunderbar. In diesen Geschichten erzählt die Geschichte von einem Wunderland. Und der König in diesem Wunderland ist der König Aslan, das ist der Löwe. Und Aslan ist das Bild für Gott, den Vater. Oder für Jesus Christus. Und ich glaube, das ist der 4. Band oder so, der heißt der silberne Sessel. Der 4. Band von diesen Narnia-Geschichten. Da ist ein Mädchen, sie heißt Jill, baut eine Beziehung zu diesem Löwen Aslan auf. eine liebevolle, zärtliche Beziehung. Aber bevor diese zärtliche Beziehung entsteht, muss Jill lernen, Aslan auch zu fürchten. Und das erste Mal begegnet sie Aslan an einem Fluss. Der Löwe steht riesig, bedrohlich, ehrfurchtsvoll am Ufer. Ich lese euch jetzt einfach aus diesem Buch vor. Hast du Durst? Fragt der Löwe. Ich bin schon fast verdurstet, antwortet Jill. Dann trink, sagt der Löwe. Darf ich? Kann ich denn wirklich? Und würde es dir etwas ausmachen, wenn du weggehst, während ich trinke? Fragt Jill ängstlich. Der Löwe antwortet auf diese Frage mit einem kurzen Blick und einem tiefen Knurren. Als Jill seine regungslose, riesige Gestalt betrachtet, begreift sie, dass sie genauso gut den Berg hätte bitten können, zur Seite zu rücken und ihr Platz zu machen. Gleichzeitig bringt das durstige Mädchen das verlockende Plätschern des Wassers fast um den Verstand. Würdest du mir versprechen, dass du mir nichts tust, fragt Jill, wenn ich komme? Ich verspreche nie etwas, sagt der Löwe. Jills Durst ist so groß, dass sie, ohne es zu bemerken, einen Schritt näher gekommen ist. Frisst du kleine Mädchen? Fragt Jill. Ich verschlinge Mädchen, Jungen, Männer, Könige, Kaiser, Städte und Reiche, sagt der Löwe. Und es klingt nicht so, als sei es Prahlerei oder als tut es ihm leid oder als sei er verärgert. Er sagt es einfach. Ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, sagt Jill. Dann verdurstest du, sagte der Löwe. Meine Güte, seufzt Jill und kommt noch einen Schritt näher. Dann muss ich wahrscheinlich gehen und einen anderen Fluss suchen. Es gibt keinen anderen Fluss, sagt da der Löwe. Und in der Geschichte dann trinkt das Mädchen und nachdem der Durst gestillt war, sagt der Löwe, komm her zu mir. Und dann entsteht diese zärtliche Liebesbeziehung zwischen diesem Mädchen und dem mächtigen König und Löwen Aslan. Und sie lernt, ihm zu vertrauen und ihn gleichzeitig zu fürchten. Und das ist etwas ganz Wunderbares in der Bibel. Nämlich, dass Gottes Furcht macht nie, dass du wegrennst von Gott. Wahre Gottes Furcht zieht dich immer hin zu Gott. Ich möchte euch das zeigen. Schlagt auf Psalm 31 und Vers 20. In den Psalmen entdeckst du das immer und immer wieder. Psalm 31 und Vers 20. Da sagt er, David schreibt diesen Psalm. Und er sagt, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Das Fürchten und Bergen ist im selben Satz. Jene, die sich vor dir fürchten, die bergen sich bei dir. Gottes Furcht ist nicht etwas Furchtbares, es ist etwas Wunderbares. Im Deutschen haben wir da zwei Worte. Wir unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Angst hat man vor etwas Furchtbarem und man läuft davon. Furcht hat man vor etwas Wunderbarem und man rennt zu ihm hin. Das ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ich habe vor Jahren, als ich das angefangen habe vorzubereiten, man denkt, das probiere ich mal aus mit meiner Tochter, der Eva, sie war damals 8. Und ich habe zu ihr gesagt, Eva, hast du mich gerne, liebst du mich? Und ich habe mir gedacht, ist eh klar, sie wird wohl ja sagen, hat sie auch. Hat sie gesagt, ja klar, ja, das ist schon gern. Das habe ich mir gedacht. Und dann habe ich sie gefragt und ich gesagt, Eva, fürchtest du mich eigentlich auch? Und dann hat sie ein bisschen nachgedacht und hat sie gesagt, ja, ein bisschen schon, wenn ich schlimm bin. Ein bisschen schon, wenn ich schlimm bin, fürchtet sie mich ein bisschen. Und seht ihr, in meinem Fall ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, weil ich reagiere ja auch ab und zu aus Zorn oder Frustration. aber es ist auch einfach Furcht dabei. Und das ist ein schönes Bild, ist mir geworden. Furcht und Liebe gehört zusammen. Wunderschön erklärt ist das in einem meiner Lieblingslieder, Amazing Grace, von John Newton. Das ist eins der bekanntesten Lieder überhaupt auf der Welt heute. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Die wunderbare Gnade, die einen Schuften wie mich errettet hat. John Newton, er war der Kapitän eines Sklavenschiffes und 1748 geriet er in schwere Seenot und kam so zu glauben an Jesus Christus. Und dann in diesem Lied schreibt er: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Und dann schreibt er: It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Es war die Gnade, die mein Herz Furcht lehrte, und Gnade löste die Ängste. Das ist die wunderbare Wahrheit. Einerseits bekommst du Furcht vor einer solch großen Gnade und andererseits wird dir die Furcht genommen. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist die Erfahrung von Menschen, die Gott kennenlernen. Dann noch etwas. Wahre Furcht Gottes gibt uns einen Wunsch, Gott zu gefallen, Gott gefallen zu wollen. Wenn wir Gott fürchten, dann haben wir Angst davor, ihn zu enttäuschen. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, ist schon lange aus. Es hat geheißen The Joy of Fearing God. Ich weiß nicht mal, wer es geschrieben hat. Aber darin hat er eine Geschichte geschrieben, die mir gefallen hat, hat mir geholfen, das zu verstehen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Pfarrer, der ein ganz liebes, junges Ehepaar verheiratet hat. Und dieser Pfarrer schreibt: Vor ein paar Jahren verheiratete ich ein ganz liebes, junges Ehepaar. Sie waren so verliebt miteinander und sind es immer noch bis zum heutigen Tag. Sie lernten sich kennen, als sie bereits 13 oder 14 Jahre alt waren, und sie hatten auch nie Interesse, irgendjemand anders heiraten zu wollen. Nach ihrem Honeymoon, den Flitterwochen, kamen sie wieder nach Hause ein paar Wochen später, und ich traf sie in der Kirche am darauffolgenden Sonntag. Ich begrüßte sie mit einem kleinen Witz, und ich fragte sie, ob sie das erste Essen wohl angebrannt hat zu Hause, das sie für ihn gemacht hat. Beide lachten und dann sagte die Frau zu mir, sie sagte: Herr Pfarrer, Sie können sich nicht vorstellen, ich hatte solche Angst, dass bei meinem ersten Essen, das ich mache, irgendwas schief geht. Ich habe oft gelesen, dass junge Frauen nicht mehr kochen können und so war ich entschlossen, das beste Abendessen für meinen neuen Ehemann zu machen. Ich habe schon um 3 Uhr Nachmittag angefangen, damit alles fertig ist, bis er nach Hause kommt. Als es schließlich am Tisch stand, hatte ich solche Angst, dass es vielleicht nicht gut schmeckt. Und als der John dann nach Hause kam von der Arbeit, hatte ich solche Angst, dass es jetzt vielleicht nicht mehr warm genug ist oder nicht mehr so den Geschmack hat. Ich unterbrach sie und sagte: Du hast jetzt 3-mal gesagt, dass du Angst hattest. Glaubst du, dass der John dich geschlagen hätte, wenn es nicht gut geschmeckt hätte? Und mit einem ganz komischen Blick auf ihrem Gesicht sagte sie: Natürlich nicht. Und du konntest sehen, wie sie sich einander liebten. Aber ich gab nicht so leicht auf und sagte: Du hast 3-mal behauptet, Angst zu haben. Und sie sagte nur: Du weißt, was ich meine. Natürlich wusste ich, was ich meine. Ihre Angst war nicht eine Angst vor etwas Entsetzlichem oder Furchtbarem. Ihre Angst machte in ihr den Wunsch, ihrem Ehemann ein gutes Abendessen vorzubereiten. Seht ihr, Die Furcht Gottes ist nicht etwas Furchtbares, sondern die Furcht Gottes bringt uns dazu, dass wir Gott gefallen wollen. Dass wir ihm zu gefallen leben wollen. Nun, ein letztes noch. Wie können wir die Furcht des Herrn lernen und lehren? Psalmist hat gesagt, meine Söhne, ich will euch die Furcht Gottes lehren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, eine Möglichkeit, wie es geht, ist, lies die ganze Bibel. Lies auch jene Passagen in der Bibel, die über Gericht reden, die über die Hölle reden, die über die Heiligkeit Gottes reden. Es ist gut für uns. Wir lernen nämlich Gott dabei, Recht zu fürchten. Nicht im falschen Sinne. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Schlagt auf das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist eins meiner liebsten Bücher. Ich unterrichte es immer zu Hause in der Frühlingsbibelschule. 20 Stunden. Und es fasziniert mich aus vielen Gründen. Aber ich lese euch nur drei Passagen vor. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 5, Vers 11. Lesen wir und siehe, ich sah und hörte die Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um den lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und sie beteten an. Oder Kapitel 7, Vers 9 bis 12. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sagten, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und sie beteten Gott an. Ich könnte euch noch viel vorlesen da. Aber wisst ihr was, diese Passagen sind wichtig für uns zu lesen. Man bekommt eine Ehrfurcht, eine Furcht vor Gott, die gesund ist, die nicht kaputt macht, nicht zerstört, sondern die uns gesundet. Es ist auch interessant, wenn jemand eine Ehrfurcht hat vor jemand oder etwas, dann benimmt er sich anders. Als ein Beispiel, im Jahr 2000 war es, machten wir bei uns sind ja die Berge ziemlich hoch, der Dachstein, der hat so eine 1000 Meter hohe Südwand. Und da gibt es drei Berge, Dorstein, Mitterspitz, Dachstein. Das ist so das Wahrzeichen von unserer Gegend, die drei Bergspitzen. Und im Jahr 2000 taten wir etwas Besonderes, nämlich mit Fackeln beleuchteten wir den ganzen Grat. Das ist keine Kleinigkeit, weil du brauchst ein paar Stunden, bis du da hinkommst, und es ist nicht einfach, da hinzukommen. Du musst über Gletscher, musst auch relativ klettern. Und ungefähr, ich glaube, wir waren 200 Bergführer und Bergrettungsmänner, die wir uns auf den Grat mit Magnesiumfackel stellten. Und dann um 10 Uhr abends, als es ganz finster war, haben wir ein Zeichen bekommen mit einer Rakete. Und dann haben alle die Fackeln angezündet. Und der ganze Berg, das ist ein riesiges Kette, Der ganze Grat war beleuchtet. Meine Frau war unten unter den Zuschauern. Das ist nur eine Alma, da waren ein paar tausend Leute, die sich das angeschaut haben. Und meine Frau hat gesagt, es war interessant. Leute haben geredet, gelacht und so weiter, geschrien, alles Mögliche. Und plötzlich, als diese Berge da am Feuer waren, da war es total still. Jeder war nur ruhig, eine Minute war es nur ruhig. Denn jeder wusste, das ist nicht Disneyland, das ist tatsächlich, das ist Natur. Und da war eine gewisse Ehrfurcht da. Seht ihr, wenn ein Mensch Ehrfurcht verspürt, dann benimmt er sich anders. Das ist wie wenn eine Person, die du liebst und respektierst, wenn die den Raum betritt, das geht mir öfter so, dann gebe ich die Füße vom Tisch runter. Vorher hatte ich sie oben, dann gebe ich sie runter. Nicht, weil ich musste. Nein, da ist eine gewisse, ein Respekt, eine Ehrfurcht. Und wenn wir Menschen wieder lernen, eine Ehrfurcht zu haben vor Gott, werden wir uns anders benehmen. Die Furcht Gottes beeinflusst, wie wir leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sehen das oft, das vermisse ich oft bei jungen Leuten. Das ist gar nicht ihre Schuld, das ist unser System. Aber die werden schon so geschult, keine Ehrfurcht zu haben. Auch vor Älteren, vor Lehrern. Und darum dieses Chaos. Es wird uns letztlich wieder auf den Kopf fallen. Denn erinnert euch, ich glaube, es gibt moralische Gesetze, die absolut sind. Und wenn wir die missachten, fällt es uns letztlich selber auf den Kopf, so wie dem Maurer. Und die Furcht Gottes ist ein Gebot Gottes. Es ist gesund für uns. Dann noch als Abschluss, einfach ein Satz, nämlich die Größe Gottes, wenn du wissen willst, wie groß Gott ist, schau dir das Universum an. Das hilft mir. Ich gehe oft nachts spazieren und schaue mir den Sternenhimmel an. Das haben die Psalmisten getan, das hat Abraham getan. Und wenn du dir die Größe bewusst machst, was Gott da gemacht hat, das gibt dir eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Gott. Das ist gesund für uns. Wir sollten das tun. Da hat übrigens der Stadtmensch einen großen Nachteil. Weil der Stadtmensch ist umgeben von Menschenschöpfung. Der Landmensch ist noch umgeben von Gottes Schöpfung, wenn auch gefallen. Es ist trotzdem noch die Schönheit da. Die Größe Gottes siehst du in den Galaxien. Die Weisheit Gottes siehst du in der DNA oder DNS, wie wir es nennen. Im kleinsten Detail ist der Mensch wunderbar geschaffen. Das gibt mir eine Ehrfurcht vor Gott. Die Größe Gottes im Universum, die Weisheit Gottes in den kleinsten Blümchen, in der DNS des Menschen. Und die Barmherzigkeit Gottes siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust. Dort findest du die Gnade. Und sieh dir, das ist unser Gott. Wisst ihr, was die Jesuiten gemacht haben? Die Jesuiten der Orden. Die haben jeden Tag, ich glaube, das machen sie immer noch, ich bin mir nicht sicher, ob sie es immer noch machen, nur ich habe so ein Büchlein zu Hause von der Jesuitenordnung. Die haben jeden Tag in der Früh die letzten 5 Psalmen gelesen, die sogenannten Halleluja-Psalmen. Die Psalmen lesen ist etwas ganz Hilfreiches, um die Furcht Gottes zu lernen. Weil darin wird Gott immer erhöht. Es wird uns bewusst gemacht, wer Gott ist, wer mein Gegenüber ist, mit wem ich heute unterwegs bin, mit wem ich es heute zu tun habe. Und indem mir das bewusst wird, lebe ich den Tag ganz anders. Das sind gesunde Ordnungen. Mach kein Gesetz daraus, aber nimm es als eine Möglichkeit, um gesegnet zu werden und neu zu lernen, Gott zu fürchten. Ich bete noch zusammen. Lieber Vater, ich möchte dir danken für dieses Gebot, Gott zu fürchten und zu lieben. Danke, Herr, dass Gottesfurcht nicht etwas Furchtbares ist, sondern etwas Wunderbares. Denn jene, die Gott fürchten, die bergen sich bei dir. Jene, die dich fürchten, die werden getröstet von dir. So wie in der Geschichte von Chill so wunderbar veranschaulicht und von Aslan. Danke, Herr Jesus, dass du tatsächlich der König bist, der Löwe von Juda. Und bei dir wollen wir uns bergen. Danke, dass du ein guter Gott bist und dass du ein gnädiger Gott bist und dass du Gnade geben kannst, weil dein Sohn bezahlt hat. Vater, ich bete, dass niemand von uns dein Angebot ausschlägt, sondern dass wir uns auf deine Gnade werfen und von dir empfangen Gnade um Gnade, wie wir es heute Morgen gelesen haben. Danke für diesen Abend, für all die Menschen hier, die du so liebst. Begleite sie, tröste sie, ermutige sie, was immer sie nötig haben. Korrigiere uns, was immer dran ist, Herr. Wir wollen dir das Recht geben, unser Leben zu führen und zu leiten. Im Namen unseres Herrn Jesus bete ich all diese Dinge. Amen. Dein Husten, warte, du musst ein bisschen mehr Tee trinken. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, gute Nachhausefahrt, Gott befohlen.